Wir kommen ins siebte Kapitel des Römerbriefes, Römer 7, Verse 1 bis 12. Das ist das Wort Gottes. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben gegeben, das gerade erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gesetz die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du uns lehrst durch dasselbe. Wir bitten um Verständnis, wir bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir annehmen können und verstehen können und umsetzen können, was uns dein Wort sagt und zeigt. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen auch öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Nun, wir sind an einer Stelle, wo wir die Fortsetzung hören von dem, was der Apostel vorher gesagt hat. Es hat alles diesen Fluss im Römerbrief. Wir können nicht eigentlich einen Abschnitt herausnehmen und den für sich allein verstehen. Wir müssen im Prinzip immer das Ganze, den ganzen großen Bogen verstehen. Die Frage, die hier weiter noch beantwortet wird, die steht immer noch im Raum. Es war eine Frage, die zu Beginn und in der Mitte von Kapitel 6 gestellt wurde vom Apostel. Sind wir frei zu sündigen, da wir jetzt unter der Gnade sind? Paulus hat diese Frage auf zwei Arten bisher beantwortet. Und zweimal führte er die Antwort ein, indem er sagte, Megenoito, auf keinen Fall, das geschehe niemals. Auf keinen Fall, weil erstens, weil wir eins mit Christus für die Sünde gestorben sind. Und zweitens, weil wir von der Herrschaft, der Sklaverei der Sünde befreit sind. Deshalb können wir gar nicht mehr sündigen, wenn wir auch unter der Gnade sind. Der Apostel hat in diesem Zusammenhang auch unsere Beziehung zum Gesetz angesprochen. Noch nicht so ausführlich, darum geht es hier weiter. In Kapitel 6, Vers 14, da schrieb er, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz sind, wenn wir in Christus sind. Und in den nachfolgenden Versen hat er dann gezeigt, wie diese Tatsache mit der Freiheit von der Sünde in Beziehung, im Zusammenhang steht. Solange wir von der Sünde geknechtet waren, bedeutete das Gesetz für uns eine Last. Wir könnten sagen, eine untragbare Last. Das alles, dass wir in der Sünde lebten, ihr dienen mussten, dass wir tot waren, dass wir als Frucht davon mehr Sünde hervorbrachten und so das Todesurteil über uns hing, das war, weil wir in Adam waren. In Adam. Nun, neugeboren in Christus, sind wir auferweckt zum Leben, freigesprochen vom Todesurteil, frei von der Macht der Sünde. Bringen wir als Frucht Gerechtigkeit und ewiges Leben. Das erklärt Paulus weiter, dass wir in Christus auch für das Gesetz gestorben sind. Da ist eine Verbindung durchtrennt worden. Wir sind frei vom Gesetz, frei von der Last und vom Fluch des Gesetzes. Was bedeutet das? Und was heißt das genau für unsere Beziehung zum Gesetz Gottes? Der Apostel hilft uns zuerst mit einem Beispiel. Mit dem Beispiel einer Ehe. Am Beispiel dieser Ehe zeigt er, wie das Gesetz verbindlich ist. Eigentlich, das Gesetz ist verbindlich. Das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, verlangt die Treue der Ehepartner gegenüber einander, solange sie leben. Wer sich scheidet, der trennt sich vom Partner und bricht die Ehe. So ist die Frau, die Paulus hier als Beispiel nimmt, an ihren Mann gebunden, solange sie lebt. In guten wie in schlechten Tagen, so sagen wir. Diese Frau kann sich wünschen, von diesem Mann loszukommen, vielleicht weil er ein harter, liebloser Mann ist. Aber das Gesetz erlaubt ihr nicht, sich einfach so von ihm zu lösen. Die einzige Möglichkeit, von ihm wegzukommen und einen anderen, einen besseren Mann zu heiraten, ist, dass der erste Mann stirbt. Sein Tod würde sie von ihm befreien. Solange er lebt, ist sie gebunden. Sie ist unter Gesetz, unter dem Gesetz. Und das ist der Zustand eines jeden natürlichen Menschen. Er oder sie ist unter dem Gesetz. So kommen wir auf die Welt. Jedes der Gebote verlangt absolute Treue, vollkommenes Einhalten. Jedes der Gebote Gottes. Wenn wir versuchen, davon loszukommen, würden wir das Gesetz übertreten. Und das taten wir tatsächlich auch. Und das Gesetz klagte uns an und forderte weiterhin, dass wir es in allem halten. Und das war eine Last, die zu schwer zu tragen war. Wir konnten das nicht. Aber Gott hat einen Ausweg aus diesem Dilemma geschaffen. Gleich wie die Frau in Paulus' Beispiel, die durch den Tod des Mannes befreit wurde, einen anderen zu heiraten, wurden wir durch den Tod vom Gesetz befreit. Wie müssen wir das verstehen? Um bei diesem Bild zu bleiben, wir waren, geistlich gesprochen, einem Mann vermählt. Und das war der alte Adam. Wir waren an ihn gebunden. Und in dieser Bindung an Adam waren wir unter dem Gesetz. Wir konnten uns nicht lösen von der Bindung an Adam, außer wenn dieser getötet wurde. Und das ist tatsächlich geschehen. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus kam als der zweite Adam und als Mensch war er ebenso wie wir an das Gesetz, an seine Erfüllung gebunden. Als einziger war er dem Gesetz aber vollkommen gehorsam. Er konnte dies tun, weil er nicht wie wir in der Sünde Adams geknechtet war. Aber das Urteil des Gesetzes traf ihn, er wurde an unserer Stelle zum Tod verurteilt. Das Urteil, die Strafe für den, der das Gesetz übertritt, wenn auch nur in einer kleinen Sache, diese Strafe ist der Tod. Die gerechte Strafe des Gesetzes, die über uns hing, wurde an ihm, an Christus, ausgeführt. Er nahm die Stelle des alten Adam ein und starb. Und als er starb, wurde damit die Herrschaft des Gesetzes entkräftet. Und weil er für uns an unserer Stelle starb, gelten wir nun als gestorben. Der Tod trennte uns somit von der Herrschaft, von der Bindung an das Gesetz. Wir sind nicht mehr gebunden an das Gesetz, um das Leben zu haben. Das Gesetz sagte, tu dies und lebe dadurch. Das ist das Gesetz. Tu dies und lebe dadurch. Und wer nicht all das hält, was das Gesetz vorschreibt, wird sterben. Und all dies wurde erfüllt durch das Leben und Sterben Jesu. Jetzt sind wir frei vom alten Adam, frei, einem neuen vermählt zu werden. Und das sind wir tatsächlich. Wir sind die Braut des zweiten Adam, Christus, geworden. In ihm sind wir nun nicht mehr unter dem Gesetz, weil wir für dieses gestorben sind. In Christus sind wir nun frei, für Gott Frucht zu bringen. Vers 4. Paulus nennt diesen Unterschied auch nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Darüber spricht er später im Römerbrief, Vers Kapitel 8. Noch einmal, wie schon zuvor, spricht er von einem Vorher und einem Nachher. Vorher, das war im Fleisch, in Adam, da wirkten die Leidenschaften, die Begierden der Sünde in uns. Und das ist eine Eigenschaft des Zustandes der originalen Sünde. Unsere alte sündige Natur hatte ständig den Drang, sich zu verwirklichen, indem sie gegen das Gesetz agiert. Dieser Drang oder dieser Zwang ist da in unserer alten Natur. Und das Gesetz löst diesen Drang auch aus. Es triggert ihn und lässt ihn auch offenbar werden. Wir sehen diesen Trieb schon bei unseren Kindern, nicht wahr? Sobald wir ihnen sagen, was sie nicht tun sollen, da gehen sie erst recht drauf los. Jetzt haben sie gemerkt, ah, das könnte man tun. Also, los. Fass das nicht an, renn nicht dorthin und so weiter. Und es tut exakt das, was es nicht soll. Das Gesetz triggert die Sünde, dass sie losgeht, startet. Und wenn du das Kind davon abhalten willst, und wenn es etwas nicht bekommt, was es haben will, dann beginnt es zu schreien oder vielleicht dich zu schlagen. Das Gebot, das Verbot macht sichtbar, was in deinem Begehren da ist. Paulus sagt im Vers 7 hier, die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz, denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Es ist wie das Gesetz erst aufmerksam macht darauf, es gibt so etwas wie ein Begehren und dann sofort starten wir mit dem Begehren. Es ist, als könnten wir jetzt hier schlussfolgern, wenn das Gesetz nicht da wäre, dann würden wir ja gar nicht diese Last seines Urteils über uns verspüren. Tatsächlich, wir würden dann nicht als aktive und lustvolle Sünder entlarvt. Paulus sagt, dieser mühsame Ablauf geschah, als ihr im Fleisch wart. Jetzt, dem Gesetz gestorben, seid ihr frei davon und frei unter der Führung und in der Kraft des Geistes, Gott zu dienen. Vers 6, im Neuen des Geistes, nicht im Alten des Buchstabens. An anderer Stelle sagt Paulus, dass Gott uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Buchstabe des Gesetzes tötet. Zuerst durch seine Gebote und Verbote reizt es die Sünde, triggert sie, und wenn wir sie ausgeübt haben, spricht es das Todesurteil. Daraufhin fragt der Apostel gerade heraus, müssen wir dann nicht schlussfolgern, dass das Gesetz schlecht ist, wenn es so etwas tut? Ist das Gesetz Sünde? Mussten wir deshalb von ihm befreit werden? Können wir jetzt frohlocken und sagen, Gott sei Dank sind wir dieses Übel losgeworden, dass das Gesetz ist? Paulus antwortet auf die Frage, die er selbst gestellt hat, zum dritten Mal mit seinem Megenoito. Niemals! So etwas dürft ihr nie denken. So denkt nur derjenige, der die Schuld von sich selbst wegweisen und auf das Gesetz schieben will. Gott mit seinen Geboten ist schuld daran, dass ich sie übertrete. Mami und Papi sind schuld daran, dass es mir mit meinem Ungehorsam nicht gut geht. Paulus sagt, im Gegenteil, das Gesetz ist ein notwendiges Instrument, um die Sünde aufzuzeigen. Denn wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren, dann hätte ich nie gewusst, dass mein Begehren schlecht, sündig ist. Das Gesetz ist nicht sündig, weil es uns sagt, was Sünde ist. Die Sünde ist durchweg böse und durchtrieben. Und sie nimmt das Gesetz zum Anlass, mich in den Tod zu treiben. Paulus beschreibt die Sünde hier wie eine Person mit Absichten und Zielen. Und das ist so, weil ja eine Person hinter der Sünde steht. Nämlich der Satan. Er ist es, der die Geschöpfe Gottes von Anfang an zerstören wollte, indem er sie dazu versuchte, das Gebot Gottes zu übertreten. Er war es, der sagte, das Gesetz ist schlecht. Gott ist nicht gut, darum hat er euch verboten, von der Frucht zu essen. Aber das Wort Gottes sagt, das Gesetz ist heilig. Das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Paulus, der immer wieder lehrt, dass wir nicht durch das Halten des Gesetzes als gerecht vor Gott gelten und von ihm angenommen werden, er sagt trotzdem, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, Wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, da liegt der Hase begraben. Das Gesetz ist gut, wenn wir es gesetzmäßig seinem Zweck entsprechend gebrauchen. Das heißt, dass das Gesetz einem guten Zweck dient, wenn man es richtig anwendet. Es kann nicht jemanden gerecht machen. Das Gesetz kann niemanden zum Besseren verändern. Das Gesetz kann niemanden gehorsam machen. Es ist nicht dazu gegeben. Es ist gegeben, um die Sünde aufzudecken und um zu zeigen, dass wir in unserer alten Natur, in Adam, hoffnungslos unter die Sünde verkauft sind oder waren. Und das Gesetz ist heilig und gerecht, weil es auf der anderen Seite offenbart, was Heiligkeit und Gerechtigkeit ist. Es ist heilig und gerecht, Gott allein anzubeten, wie das Gesetz sagt. Es ist heilig und gerecht, kein Götterbild zu machen, um es zu verehren. Es ist heilig und gerecht, Gottes Namen nicht zu Nichtigem zu gebrauchen. Es ist heilig und gerecht, seinen Tag, den er uns zur Anbetung gegeben hat, nur dazu zu nutzen. Es ist heilig und gerecht, unsere Eltern zu ehren, das Leben zu schützen und zu fördern, eheliche Treue zu halten, zu geben anstatt zu stehlen, immer die Wahrheit und das Erbauende zu sagen und nichts zu begehren, das Gott uns nicht gegeben hat. Das alles ist heilig und gerecht. Das heilige und gerechte Gesetz hält es uns vor Augen. Das Gesetz zeigt uns, dass unser Leben in diese Richtung gehen muss, damit wir gesund und richtig für Gott und für unseren Nächsten sind. Und es hält uns vor Augen, dass wir dazu nicht von Natur aus fähig sind, dass wir die Hilfe Gottes dazu brauchen, die wir nur von Gott allein bekommen können. Das meint Paulus, wenn er sagt, das Gesetz ist ein Pädagoge, der uns zu Christus hintreibt. Und das bleibt es auch. In einem neuen Sinn, natürlich. Auch noch, wenn wir oder nachdem wir dem Gesetz gestorben sind. Wir sind befreit von seinem fordernden Anspruch, der geheißen hatte, tue dies und lebe dadurch. Wir werden nicht mehr vom Gesetz beherrscht in dem Sinn, dass es wie ein drohender Richter über uns war. Nicht das Gesetz, sondern der Geist führt uns, nach dem guten Willen Gottes und zu seiner Ehre zu leben. Vorher, wo es hieß, tu dies und du wirst leben, so heißt es jetzt, lebe und tue dies. Der Geist macht uns fähig und willig, nach dem Willen Gottes, nach seinen Geboten zu leben. Das Gesetz wird aber weiterhin seine aufdeckende Funktion haben. Es wird uns weiterhin Sünde bewusst machen. Es wird uns, wenn wir von einer Sünde übereilt werden, aufzeigen, das war falsch, so sollst du nicht begehren und handeln. Und es sagt uns dann weiter, erinnere dich, so ist es von Gott gedacht. Die Gebote dienen dann als Wegweiser und zeigen in die richtige Richtung. Sie führen uns zurück auf den schmalen Weg. Und diesen Weg gehen wir nicht unter dem Treiberstock des Gesetzes. Wir leben von innen heraus, durch den Geist getrieben. Er ist es, der uns die neue Lebensweise als Frucht schenkt. Wie der Apostel so hilfreich erklärt in der Parallele im Galaterbrief. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher schon sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden, die, die darin leben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, sind für sie gestorben. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch dem Geist folgen. Amen.